Was ist Wirklichkeit? Haben wir Menschen den Bezug zu ihr verloren und leben nur noch in einer verrückten Simulation? Und wenn ja, wo wäre der Ausgang? Wir sind Oliver Uppel und Mary Niegert. In unserer therapeutischen Praxis gehen wir seit vielen Jahren diesen Fragen nach. Hier sprechen wir darüber.
Begehbare Affen, ein Podcast von Oliver Uppel und Mary Niegert.
Hallo Oliver, das ist inzwischen ja schon unsere 5. Folge unseres gemeinsamen Podcasts Begehbare Affen. Und tatsächlich freue ich mich auch in dieser 5. Folge sehr auf unser Gespräch, was jetzt kommen wird. Und auch wie in unseren letzten Folgen beginne ich diese Folge mit einem Zitat aus deinem aktuellen Buch Der Begehbare Affe. Und die Folge heute ist zu dem Thema, isst Angst die Seele auf? Und das Zitat aus deinem Buch ist folgendes, ich beginne jetzt vorzulesen. Denn über Haltung und Verhalten hat der erwachsene Mensch eine selbstwirksame Kontrolle inne. Hier liegt seine wahrhafte Verantwortung. Stattdessen wird er vom anderen meist ins Glas gesetzt, setzt sich selbst ins Glas, um sich zu beobachten, sich vor Angst abzugrenzen durch Hygienismus und Feudalismus, Überwachung und Technokratie, während er, was er tut, banalisiert und weiterhin Konflikte reinszeniert, als sei in seinem Leben nichts zu lernen. Ende des Zitats. Ja, da sind schon mal einige Begriffe drin, über die wir heute tiefergehend reden werden. Da ist die Rede von Hygienismus und Feudalismus, Überwachung und Technokratie sowie Banalisieren. Und was das mit Angst zu tun hat und der Frage, ob Angst die Seele auf ist, dem werden wir uns heute mal widmen. Und meine Frage an dich ist zunächst erstmal, wir hatten das ja auch in den letzten Folgen immer mal wieder aufgerollt, dieses Thema, wie wichtig das ist, zu erkennen, dass wir halt so in, dass die Angst eigentlich so der Grund dafür ist, dass wir uns so fragmentieren und auch so große Schwierigkeiten haben. Was bedeutet es denn, wenn hier steht, der Mensch wird vom anderen meist ins Glas gesetzt und setzt sich selbst ins Glas, um sich zu beobachten? Fangen wir vielleicht da mal mit an. Was für einen Vorgang schilderst du denn da in diesem Zitat?
Ja, das Zitat ist ja auch auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert, nicht wahr? Irgendwie, ja. Da kann man sich gleich mal für entschuldigen. Also für den Erstleser sozusagen ist das ein bisschen ist das ein bisschen schwierig, ja. Ich wollte auf den Erstkontakt sozusagen des Erstlesers hinaus. Okay. Also, ja, sich ins Glas setzen bedeutet natürlich bildhaft der Beobachtung der anderen zur Schau zu stellen und sich selbst im Glas zu beobachten, ist ja dann noch eine komplexere Sache. Man musste da dann aus sich zwei machen und sich selbst auch noch anschauen, wie man sich zur Schau stellt. Nun scheint das ein bisschen verrückt zu sein, aber das ist ja innerseelisch, was wir tun, nicht wahr? Tatsächlich erzeugen wir ja Fragmente, die auch uns selbst beobachten. Und das ist ein Mechanismus, der in der Angst passiert. Außerdem ist ja noch der andere Aspekt dabei interessant, dass wir uns dann für die anderen beobachtbar machen. Also das würde ich ja jetzt als Lebewesen, das keinen Stress hat, überhaupt nicht vermuten, dass ich mich ständig versuche, für die anderen sichtbar zu machen, um und auch aus deren Sicht mich selbst zu beobachten, nicht wahr? Das ist ja ein bisschen eigentlich genau das, was ich sage, dass der Text anfangs ist, der wirkt so sehr kompliziert. So ist auch der Vorgang, der da in uns stattfindet, eben genauso kompliziert. Deshalb kann man es gar nicht anders ausdrücken. Also, ne, ich würde es gern einfacher sagen, aber es lässt sich eigentlich gar nicht einfacher sagen. Weil was Angst eben tut, ist unsere Wahrnehmungsstruktur durcheinander zu bringen. Wenn wir sagen, dass da ja Angst in unserer Kultur das Grundproblem ist, dann wird natürlich erstmal hauptsächlich die Mehrheit der Bevölkerung gar nicht groß zustimmen, sondern die werden meist sagen, nee, Angst habe ich eigentlich gar nicht. Ne? Man muss die Leute erstmal darauf hinweisen, wo sie denn dann eigentlich angstgesteuert sind, weil sie sich so sehr daran gewöhnt haben, dass dieses Komplizierte, was sie da innerseelisch tun, für sie ein Normalzustand ist. Joachim Marz, der redet ja auch von der Normopathie an diesem Punkt. Und das wirklich Auffällige für mich war, als ich mich tiefer damit beschäftigt habe, dass, wenn wir jetzt die Angst mal als Prämisse nehmen, dass die da ist, dass das unsere Wahrnehmungsstruktur verändert. Und das finden wir ja auch erst einmal bei den Biologen wieder. Und das war für mich der Ausgangspunkt meines Denkens überhaupt, dass Angst mit jedem Säugetier, und wir sind nun mal ja Primaten, wir gehören zu den Trockennasenprimaten, nicht wahr? Dass Angst mit uns auch etwas Besonderes macht, nämlich uns in ein biologisch determiniertes Notprogramm schaltet. Und das verändert unsere Wahrnehmungsstruktur. Und einer der wichtigen Punkte da ist, dass wir dann dissoziieren, nennen wir das, nicht wahr? Also wir spalten uns geistig, seelisch von uns selbst ab und haben dann plötzlich die Möglichkeit, uns von außen scheinbar zu beobachten. Das ist ja ein sehr komplexer Vorgang, der da im Gehirn stattfinden muss. Das meine ich mit ins Glas setzen und sich selbst beobachten. Und dieses ins Glas setzen für die anderen ist ja dann auch noch ein ganz wichtiger Vorgang. Da haben wir ja festgestellt, dass Angst eben Folgendes macht. Wir fühlen uns nicht in der Lage, ausreichend für uns alleine in Angstsituationen die Situation zu beurteilen und suchen dann ständig nach äußerer Expertise im anderen. Also wir versuchen, wenn wir in Gruppen zusammen sind, als die Affen, die wir da sind, versuchen wir bei den anderen zu schauen, wo ist der Säbelzahntiger gerade in der Situation? Kann ich das bei den anderen sehen? Das ist also ein Mechanismus, bei dem ich also ständig mich auf die anderen dann konzentriere, wenn andere dabei sind in einer angstmachenden Situation. Und insofern versuche ich aus deren Augen gleichzeitig auch noch zu schauen. Und ich setze mich also dann im Weiteren sozusagen, wenn ich chronisch in diesem Zustand bleibe, ständig ins Glas, um mich aus den Augen der anderen auch noch anzusehen. Also es ist ein ganz schwieriger, hochkomplexer, ganz anstrengender Zustand, den wir hier scheinbar chronifiziert haben. Dieser Notlagenzustand, in dem wir dann sind, der hat, das können wir dann im Weiteren noch besprechen, viele Wahrnehmungs- und Reaktionsstrukturen, die in ihm dann verändert sind.
Also das ist ja auch ein Phänomen, das Menschen beschreiben, die unter diesen sogenannten Sozialphobien leiden. Also wenn Patientinnen und Patientinnen zu mir in die Praxis kommen, die sehr viele soziale Ängste haben und zum Beispiel schildern, was die in der Regel nicht machen, aber ihre Vorstellung davon schildern, wie es wäre, allein in ein Café zu gehen, wo andere Menschen sitzen. Ne? Passiert in der Regel dann sofort Folgendes, dass die aus sich selbst heraus, aus der eigenen Perspektive herausspringen und sofort sozusagen sich selbst dabei beobachten, wie sie das Café betreten und dann auch noch aus den vermeintlichen Augen aller anderen Gäste.
Ja, richtig, genau. Aus
den imaginierten Augen aller anderen Gäste. Und dann kommen dann so Gedanken wie, denken die jetzt, warum kommt der hier rein und wie steht der da rum und wie sieht der überhaupt aus und was macht die da? Ne, also dass so eine, genau diese Situation entsteht, man setzt sich selbst ins Glas, fühlt sich selbst wie so ein Fisch im Aquarium, der von außen dann beobachtet wird und gleichzeitig aber auch noch bewertet in seinem So-Sein. Ja, und das ist genau wie du sagst, ein extrem komplexer Vorgang, der wirklich so kompliziert ist, dass man schon sagen muss, meine Güte, ne, das ist schon eine Rechenleistung. So vom Gehirn. Ja,
genau. Aber auch, und ich glaube, das betrifft große Teile der Bevölkerung mittlerweile. Ja, genau. Ne? Also so wie ich das beobachte. Ja. Und diese Anstrengung, die wird auch ständig von diesen Leuten einem vermittelt in der Praxis. Ja. Ne? Die sind völlig durch. Sie sind wirklich unglaublich erschöpft. Völlig durch. Genau. Und sind auch und trauen sich deshalb auch ganz oft gar nicht mehr zu, soziale Situationen aushalten zu können. Die bleiben am liebsten zu Hause, schön in der Corona-Situation, in der Corona-Zeit ja damals zu sehen, wo genau dieser Patiententyp immer gesagt hat, ja, Herr Ruppel, eigentlich fühle ich mich damit wohl, ne? Ich kann zu Hause bleiben, ich kann jetzt von zu Hause arbeiten, eigentlich schön. Aber was sie nicht mitgekriegt haben in dem Moment, das war dann erst nach den zwei, drei Jahren hier dann sichtbar, dass es immer schlimmer wurde, ne? Dass
ja,
die heute,
genau.
dass die heute so viel Stress haben, dass die ja. auch durchaus sagen, ja, Oliver, ich würde auch gerne mal in deine Seminare kommen, das interessiert mich auch so sehr, aber ich kann das überhaupt nicht, kann ich in so einer Gruppe mit Leuten da die ganze Zeit den Tag verbringen, ja? Das stresst mich so extrem.
Ja, ganz ja? viele junge Menschen, die diesen Ansatz hatten, und nach diesem Lockdown so verängstigt waren, dass die sich kaum noch aus ihrem Zimmer getraut haben.
Ja.
Also, dass diese Struktur, weil ja auch da man so vermeiden konnte, ja. Man konnte ja so sehr in die Vermeidung gehen und dadurch ist das dann so, so hochgekocht, diese Struktur, dass das danach dann für viele ganz schwierig war, da wieder rauszukommen. Ja? Weil das eben, natürlich, je mehr ich vermeide, umso angstbesetzter werden Situationen für mich auch, wobei wir dann auch wieder bei den Abwehrstrategien wären, die wir nachher nochmal ganz genau uns anschauen werden, ne, die
genau,
du ja auch formulierst. Und so, das ist eben dieser komplexe Vorgang, der extrem schlaucht.
Ja, wir haben ja in Folge 3 über die Wir-Bildung gesprochen. Und genau das ist, was ich ja dann gar nicht mehr übe, wenn ich mich isoliere. Ich bin nicht mehr in der Lage, tatsächlich Wir-Bildung auf eine gesunde Weise herzustellen und werde immer inkompetenter darin. Ne? Das heißt also, diese Vermeidung, die ich da erstmal habe, die vermeintlich mir hilft, die macht mich immer inkompetenter in der Wirklichkeitsbildung, in der Wir-Bildung, wenn ich denn dann wieder rausgehe. Also versag ich in meinen Augen, weil ich ja mich selbst ins Glas gesetzt von außen aus den Augen der anderen anschaue, da auch noch mehr und ziehe mich wieder zurück. Ich glaube, das ist ein großes Problem, gerade der jüngeren Bevölkerung zunehmend geworden. Und ich glaube, das ist gesellschaftlich auch überhaupt noch gar nicht insofern aufgefallen, als dass große Teile der jungen Leute im Grunde noch von den Eltern finanziert, zu Hause im eigenen Zimmer herumsitzt, nicht rausgeht und deshalb mich auffällt, weil die Eltern, die finanzieren das, auch wenn die schon an die 30 sind, nicht wahr?
Ja, die sind statistisch nicht erfasst.
Exakt,
was statistisch nicht erfasst ist, das existiert nicht. Ne? Das existiert als Phänomen nicht in unserer Gesellschaft.
Genau, zumal das ja auch in Schulen auch in der letzten Zeit halt tatsächlich so ist, dass man immer öfter auf Jugendliche trifft, die wirklich schon 2, 3 Jahre nicht mehr in die Schule gegangen sind, aber die Schule überhaupt nichts mehr getan hat, weil es ganze Reihe an Schulen gibt, die so überfordert sind, dass die gar keine Maßnahmen dann mehr einleiten, wie das früher war. Früher sind die nettesten jungen Kinder, die einfach mal irgendeine Angststörung plötzlich entwickelt haben und dann nie in die Schule gegangen sind, mit der Polizei abgeholt worden. Ja, ne? Ja. Sowas findest du heute gar nicht mehr. Heute sagt die Schule, ja, na, das haben wir so häufig und die intervenieren dann meist schon gar nicht mehr. Das heißt, auch da fällt es gar nicht mehr groß auf. Ne? Die sind einfach weg dann.
Ja, wir kennen das Phänomen als Fremdphänomen in Japan, ne, wo das einen Namen hat, Hikikomori. Das sind ja diese jungen Menschen, die da gar nicht mehr rausgehen, sondern nur noch in ihren Zimmern hocken.
Ja.
Aber das wird sicherlich auch in unserem westlichen Kulturkreis einfach noch anwachsen, dieses Phänomen. Ne? Man sieht
die
Ansätze davon schon.
Ich denke, die Hikikomori, die sind schon hier, sind nur noch nicht in der medialen Diskussion. Ne?
Mhm, genau. Genau, ja. Und diese, also die Leute, es ist genauso, wie du sagst, die sind dann total geschafft und da, nachdem diese Wir-Bildung ja auch nicht mehr betrieben wird, also dieses Rausgehen in die Wirklichkeit, passiert ja auch das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, man geht dann immer tiefer ins Fantasyland. Also immer tiefer so in seiner eigenen Gedankenwelt, die sowieso auch angstbesetzt ist, wo eigentlich alles voller Außenbewertungen ist, mit lauter Außenbewertungen auch, ist diese Welt ja überladen. Und ich finde diesen Satz großartig, den du auch in der letzten Folge gesagt hast, dass Kompetenz Angst heilt. Es werden keine Kompetenzen mehr erworben.
Ja. Weil die Bindungspartner ja dann häufig Bildschirme geworden sind und die Bildschirme, die geben ja keine Antwort, wie Baudrillard sagte, nicht wahr? Die bringen mich genau in die Rolle des Beobachters, der nicht im Glas sitzt, Und deshalb sind die Bildschirme haben da einen großen Anteil darin, dass die Leute da gar nicht mehr herauskommen, ne? Und Kompetenzen auch nicht erwerben können, weil das nur Scheinkompetenzen sind, die eben nicht auf Erfahrung referieren, wenn ich ständig mit dem Bildschirm interagiere. Ja. Also weil das ist ja gar keine Interaktion, sondern das ist ja
unidirektional.
Es ist unidirektional und es vor allen Dingen, ich erscheine mir als ein Beobachter, der in einer Art Gottesposition, in der Filmindustrie sagt man God's View, sich befindet, ja, und habe deshalb im Grunde dieses Gefühl der Angst in dem Moment nicht. Ich habe dann tatsächlich so eine Ruhe, die ich da erzeugt habe, weil von mir nichts erwartet wird. Ne? Ich bin in der Beobachterposition, ohne dass ich selbst im Glas sitze. Der Bildschirm ist sozusagen das Glas, in dem ich selbst nicht bin und das ich von außen beobachten kann. Damit bin ich Täter auf jeden Fall und nicht mehr Opfer. Und das macht die Bildschirme so anziehend. Und das ist ein großer Faktor, glaube ich, warum sich gerade die jungen Leute da immer weiter hineinbringen in dieses Problem. Ja.
Es wird ja auch kein Impuls mehr gesetzt, der mich irgendwo zu verhalten veranlasst. Es gibt keine Impulssetzung mehr. In der Wirklichkeit, wenn ich in der Wirklichkeit erster Ordnung unterwegs bin, draußen mit Menschen interagiere, gibt es ja ganz, ganz viele Impulse, die auf mich einwirken. Und wenn ich diese Impulse sinnlich erfasse, dann erzeugt das in mir auch wiederum Reaktionsimpulse. Und dieser Mechanismus ist unterbrochen, den gibt es da nicht mehr. Ne?
Ja, es ist, weil eben ich nicht mehr in der Wirklichkeit erster Ordnung bin, sondern tatsächlich im Fantasyland und dieses Fantasyland tatsächlich auch von mir eigentlich nichts verlangt. Es bringt mich in eine Gottesposition hinein, bei der ich in der Fantasie alles durchspielen kann. Ich kann da bei den Älteren sehe ich das immer, ich kann da James Bond sein, sozusagen in meiner Fantasie. Ich glaube, das ist ein Vorbild, ne? Vieler Leute, vieler Männer, habe ich immer so den Eindruck, ne? Also ich kann da alles imitieren, ohne in Gefahr zu sein, wirklich lebendig reagieren zu müssen. Ja. Ne? Und umso mehr distanziere ich mich aber von der Wirklichkeit, weil da habe ich ja Angst. Ne? Also wenn ich James Bond in der Fantasie sein kann, da habe ich ja wenig Lust, in die Steuerbehörde zurückzugehen, ne? Hinterher. Ja. Oder in die Schule. Nicht ja, da kann ja, man das, ja, ja. Man kann das also hervorragend nachvollziehen, ich kann das wunderbar verstehen, weil man ja tatsächlich eben da plötzlich wirklich sich geschützt wähnt und aber alles sein kann, nicht wahr?
Ja, außer lebendig, ne? Ja, man kann den Daumen hoch machen, man kann bewerten, man kann Leute, ne, man kann Daumen hoch und runter machen, man kann bewerten und das verstärkt ja auch nochmal so diese gottgleiche Position. Wobei wir über die Figur des Bonds ja kürzlich auch noch gesprochen hatten, dass das ja auch eine sehr interessante Figur in dem Sinne ist, dass Bond ja auch wie bei diesen Familien, über die du auch mal gesprochen hattest, ne, die vor 1000 Jahren schon Päpste gestellt haben und nie sterben dürfen, ist Bond ja auch eine Figur, die nie stirbt. Ja, also die einzelne Figur, ich glaube, in dem letzten Bond-Film ist er sogar gestorben, aber trotzdem geht das weiter. Das ist eben auch so eine Figur, die nicht stirbt, sondern egal in welchem Körper sie steckt, wird sie weiter, lebt sie weiter im Dienste ihrer oder seiner Majestät und hat sozusagen die Lizenz, alles zu machen, zu töten. Ne? Die Lizenz zum Töten im Namen der Majestät als eine Figur, die endlos weiterlebt und nicht stirbt.
Ne? Ja, richtig. Er ist vom Tode befreit. Ne?
Genau.
Ja, und er ist ein Offizier der Eliten. Ne?
Genau. Und das macht ihn sicherlich auch natürlich zu so einer ganz interessanten Identifikationsfigur für viele. Ne?
Ja. So. Ja, das befreit von allen möglichen Ängsten. Ne? Und vor allen Dingen auch eben diesen tiefen Ängsten der Angst vorm Tod, der Angst vor Krankheit. Ich kann da alles erleben. Der kommt aus allem da wieder raus, egal was passiert. So ein bisschen wie bei Die Hard, ne? Also Stirb langsam mit Bruce Willis. Da ist ja auch so eine ähnliche, der hat ja auch so eine ähnliche Funktion.
Ja, aber der macht wenigstens sein Unterhemd noch schmutzig während des Films, ne? Also der sieht am Ende des Films immerhin noch ziemlich verschmiert aus, während Bonds Anzug sitzt ja noch, ne?
Ah, okay.
Das ist der Unterschied, glaube ich, zwischen Bond und Bruce Willis.
Ja. Aber, okay, also ich, jetzt wolltest du auf den zweiten Teil natürlich des komplizierten Zitats vom Anfang, ne, nochmal hinaus. Da, genau. Da spreche ich von so ein paar Begriffen. Ne?
Mhm. Genau.
Mit denen wir dann versuchen, den Stress loszuwerden, also im Grunde das Gefühl der Angst loszuwerden.
Genau. Die Versuche von uns Menschen, diese Angst nicht mehr zu fühlen. Da haben wir ja ein sehr ausgefeiltes Repertoire entwickelt. Und wenn du dazu noch mal was erzählen könntest.
Ja, ich glaube, wir hatten vor, im nächsten Gespräch noch mal auf die Kinder einzugehen und da noch mal beginnt, diese Entwicklung überhaupt nachzuvollziehen. Machen wir im nächsten Gespräch, deshalb skizziere ich das gerade einfach erstmal nur. Wir haben ja davon geredet, dass Kinder im Grunde bindungsverunsichert werden, ganz stark, weil sie eben definiert werden und nicht sie selbst sein dürfen. Und um dieses Bindungsgefühl zu reparieren, unterscheide ich erst einmal 5 Strategien, mit denen die Kinder proaktiv selbst versuchen, diese Bindung wiederherzustellen. Da kommen wir vielleicht im nächsten Gespräch drauf. Es gibt also 5, die nenne ich frühkindliche Bindungsstrategien. Und dann gibt es, weil diese Bindungen, die da hergestellt werden, einseitig im Versuch des Kindes, die Bindung zu den Eltern zu reparieren, das funktioniert nicht wirklich und ich lande eigentlich wieder in der Angst, nicht wirklich verbunden zu sein und nicht ich selbst sein zu dürfen, entwickle ich im Verlauf der frühen Kindheit auch schon Strategien, diese Angst zu bewältigen, zu versuchen zu bewältigen und damit umzugehen. Ja, dass das nicht richtig funktioniert, ne? Dass ich die Bindung zu den Eltern, dass die trotzdem vakant bleibt, die Bindung zu den Eltern, ja. Und da unterscheide ich 5 Strategien und da kann man ein bisschen drauf eingehen. Du kannst ja vielleicht auch ein bisschen aus deiner Perspektive dann mal erzählen, was dazu einfällt. Die erscheinen etwas kompliziert zu sein. Und zwar, ich zähle die mal einfach nacheinander auf. Das erste ist die Banalisierung, von der ich dann rede, ist als eine Taktik. Das zweite ist der Feudalismus. Das dritte der Hygienismus. Das vierte die Technokratie. Und das fünfte die Überwachung. Wir gehen gleich darauf ein, was ich damit meine. Für mich sehr auffällig ist im Verlauf der Jahre, in denen ich mir Gruppen, Gesellschaften anschaue und den Einzelnen eigentlich, dass ich, wo ich hinschaue, diese Dynamiken überall sehen kann. Da kann man wirklich immer unterscheiden, welche Arten von Strategien bedienen Menschen, um ihre Ängste zu bewältigen. Okay, Punkt 1, Banalisierung. Ne, das ist eigentlich relativ einfach wahrscheinlich zu verstehen. Ne, ich versuche etwas, was mir da beängstigend erscheint, vom Tisch zu wischen. Bevor ich es schon gewahr werde. Ne, das sind Leute, die sagen, aber es ist eigentlich gar nicht so ein Problem. Ja, das ist auch genau der Mensch, der dir sagt, auf die Frage, haben Sie denn Ängste? Nee. Ängste habe ich eigentlich gar nicht, kenne ich nicht. Ja, ne? Also das heißt, die lassen das schon gar nicht zu, überhaupt, dass das bei ihnen irgendwie ankommen könnte, dass sie ängstlich sind.
Ja, oder runterspielen, ne? Oder auch das, was du immer so mit Blümchendecke bezeichnest. Ne?
Genau,
dass man so versucht, Dinge so zu überdecken und zu sagen, ja, aber es war eigentlich auch ganz schön, es war eigentlich ganz nett bei uns zu Hause. Ne? Wenn wir nicht gerade grün und blau geschlagen worden sind, wir haben Ostereier zusammen gefärbt und haben auch viel Mensch ärgere dich nicht gespielt und so, das war eigentlich wirklich auch ganz nett.
Mein Mann meint es auch gut, ne? Also der schlägt
ist eigentlich ein ganz lieber.
Aber da ist doch ein netter Kerl eigentlich. Ne? Der meint's gut, der kann da auch nichts für. Ja, das ist, ne, wie bei dem Hund, über den gesagt, ist ein lieber Kerl. Der hat dich nur jetzt mal gebissen, aber das.
Der wollte nur spielen.
Der wollte nur spielen, ja. Genau. Also hier wird durch Aufmerksamkeits- und Deutungsmanipulationen ein unlogisches Denksystem beschützt, dessen Motiv eine Verdrängung der Wirklichkeit der ersten Ordnung ist. Ich wechsle ins Fantasyland. Das ist eine ganz gängige Strategie. Man kennt kaum Leute, die das nicht benutzen. Wir selbst benutzen das auch. Das ist so tief auch in uns drin. Wenn man das mal beobachtet, findet man das konstant überall in jeder Kommunikation. Ständig versucht was zu banalisieren, damit es uns nicht umhaut, nicht wahr? Das haben wir in der letzten Folge über die Sinnfelder ja schon gesagt. Die sind zu großen Teilen auch gerne mal unlogisch. Und diese Sinnfelder sind gestützt durch bestimmte Pfeiler. Wenn wir die umkippen würden, diese Pfeiler, würde unser nichts gesamtes zusammen. Sinnfeld und damit auch durchaus unser Weltmodell so aus dem Lot kommen, dass wir da schon im Grunde den Eindruck haben, wir könnten gar nicht mehr leben.
Ja. Das wäre zu schmerzhaft.
Das heißt, es ist notwendig, dass ich die ganzen Logikbrüche, die ich immer wieder habe, mir selbst verschleiere und das banalisiere. Ja. Mhm.
Genau. Also, dass es etwas ist, was wir im Grunde genommen aus unserem System auch nicht rauskriegen. Natürlich auch nochmal verstärkt durch die Informationsflut auch, die wir so bekommen. Also, wir leben ja in einer Welt, die mit so viel Information überflutet wird, dass die gar nicht mehr überarbeitet werden kann. Und ohne die Möglichkeit zu banalisieren, wäre das sicher auch, also wäre das eine totale Überforderung auch.
Ja, genau, das siehst du richtig. Ne? Also schau mal einmal die Nachrichten, nicht wahr? Der Gerald Hüth hatte da immer so ein Beispiel, der sagte, wer ein wirklich lebendiger, präsenter Mensch ist, der kann an einem Bettler beispielsweise eigentlich überhaupt gar nicht vorbeigehen.
Ja.
Ja, es ist, dieses Leid würde mich allein schon so betreffen, dass ich dem Mann sofort helfen würde mit allem, was ich nur könnte. Ja.
Genau.
Also ich muss extrem banalisieren können, um an einem Bettler überhaupt vorbeigehen zu können, nicht wahr?
Genau.
Also in Großstädten ist Banalisieren beispielsweise so wichtig. Ich würde nämlich nicht von der einen zur nächsten Straßenecke kommen können sonst.
Ja, so ist das. Genau. Ja. Ne? Also, die Banalisierung haben wir, glaube ich, ganz gut schon umrissen und erklärt, was es damit auf sich hat. Nur nochmal, um das nochmal ganz deutlich zu machen, das sind alles Strategien, die wir entwickelt haben, auch frühkindlich, um mit unseren Ängsten irgendwie umgehen zu können und nicht völlig in der Hilflosigkeit zu landen. Ne? Es sind ja auch Strategien, um diese Hilflosigkeit vermeintlich zu überwinden, die wir dann entwickeln.
Ja.
Ne? Also wenn ich dann etwas runterrede, etwas klein mache, dann hilft mir das auch wieder so in das Handeln reinzukommen. Ob das dann so gut ist, wo mich das hinführt, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Aber es geht ja erstmal darum, dass das alle Strategien sind, mit denen man im Grunde genommen erstmal versucht, auch zu überleben als Kind. Ne? Die sind zum Teil ja auch überlebenswichtig.
Hinter jeder Angst steckt eine potenzielle Gefahr, die mich töten könnte.
Genau.
Ja. Erst wenn ich in einer Position bin, mit der ich überleben könnte, also sozusagen in die Pubertätsphase beginne und einigermaßen eigenständig beginne zu werden, kann ich mich eigentlich erst trauen, mehr Mut als Angst aufzubauen, um zu überprüfen, ob denn hinter diesen Ängsten auch wirklich noch Gefahren stecken.
Ja, genau. In dem Moment, wo ich nicht mehr in dieser vollen Abhängigkeit bin, wo ich auf Gedeih und Verderb eben ausgeliefert bin. Das Hänsel- und Gretel-Motiv, wenn ich dann im Wald ausgesetzt werde. Ne, und das bedeutet ja praktisch, ich werde dem Tod überlassen.
Ja.
Ja. Die nächste Abwehrstrategie wäre dann ja die Technokratie.
Ja. Ne? Was ist damit gemeint? Ne?
Genau, was ist mit der Technokratie gemeint?
Also durch diese chronische Dissoziation, und da muss man sagen, die beschädigt ja vor allen Dingen auch erst einmal meine Gefühlswelt. Weil wenn ich neben mir stehe, weil ich abgespalten bin durch Angst, dann ist das Erste, was in meiner Wahrnehmungsstruktur beschädigt wird, dass ein Sinn von mir, ein Sinneskanal von mir selbst zurückgesteuert, runtergesteuert wird. Ne? Also wir sagen, der wird depriviert. Und das sind die Gefühle. Damit ich nämlich noch funktional bleiben kann, wenn der Tiger mich denn jetzt gebissen haben würde, dass ich dann noch weglaufen kann. Deshalb wird meine Gefühlswelt von mir selbst runtergefahren, nicht wahr?
Ja.
Und durch diese chronische Dissoziation, hauptsächlich der Gefühlswelt, wird das Weltmodell der Menschen ein mechanisches. Warum das? Weil ich mich funktionalisiere. Wenn ich mich funktionalisiere für eine Notlagensituation, dann bin ich nicht mehr wirklich lebendig. Ich isoliere mich auch gefühlshaft von der Welt. Ja, wenn das heißt, ich nehme mich selbst nicht mehr als lebendiger Teil der Welt wahr, für diese Notlagensituation versuche ich, mich so zu funktionalisieren, dass ich da rauskomme. Das heißt also, die Wir-Bildung, die muss ich in dem Moment in der Notlage lösen. Ich darf gar keine Wir-Bildung eingehen. Das macht aber in der Folge, wenn man drüber nachdenkt, ein mechanistisches Weltbild.
Ja.
Ich fühle mich nicht mehr als Teil einer lebendigen Welt. Alles lebt, ne? Sondern ich fühle mich isoliert und bin nicht mehr Teil des Ganzen. Dieses mechanistische Weltbild, das führt dann dazu, dass ich selbst und die anderen Lebewesen auch zu Objekten mache.
Das ist ganz, ganz interessant, weil das ist ja auch das, worum es im Grunde genommen geht, wenn du professionell irgendwo mit Gefahrensituationen arbeitest. Ne? Da spricht man ja von Automatisierung und das ist ja das, was dann auch erwünscht ist. Ne? Wenn du Feuerwehrmann bist, dann trainierst du bestimmte Verhaltensweisen immer und immer wieder, dass du im Notfall letztendlich auch automatisiert handelst und selbst wenn du da zum Beispiel mit Personenbergung oder Rettung zu tun hast und auch menschlich unangenehme Situationen hast, da in die Distanz gehst. Ne? Weil die sagen auch, nee, wenn Gefühle da aufkommen, dann kann ich das nicht machen, dann kann ich meinen Job nicht machen. Ne? Mhm. Ich muss dann da ganz nüchtern und automatisiert rangehen. Und dass wenn ich aber in einem chronischen Zustand der Bedrohung bin und das dann chronisch wird, dass ich dann praktisch immer wie ein Automat mich verhalte. Ne?
Also genau. Immer nimm den Kampf. Nimm den Kampfkünstler, ne, der sich ja immer vorstellt, er sei in einer Bedrohungslage und dann jeden Tag die Kampfkunst möglichst trainiert. Ja. Damit macht er sich natürlich auch zum Automaten, nicht wahr?
Ja. Das ist, da ich ja auch selber lange in der Kampfkunst mich herumgetrieben habe, wie man so schön sagen kann, ist es genau das. Das ist das Ziel. Ne? Es ist das Ziel der Automatisierung, nicht mehr nachzudenken, was bedeutet aber auch nicht mehr zu empfinden in dem Moment. Sondern wirklich wie mechanistisch, ne? Technokratisch da an die Sache ranzugehen.
Genau. Und um das vielleicht noch einmal zu sagen, Notlagensituationen gibt es und dafür sind Automatisierungen auch sinnvoll.
Sinnvoll.
Das Problem liegt hier einfach nur darin, dass wenn ich chronisch mir einbilde, ich sei bedroht, dass ich dann mich konstant zum Automaten mache und dann nur noch Algorithmen sozusagen folge. Ja. Also anprogrammierten Verhaltensweisen, die immer das Gleiche sind. Und das schaut man sich mal den typischen Arbeitnehmer im 9-to-5-Job an, der folgt ja im Grunde von morgens mit dem Aufstehen, den Zähneputzen, dem Kaffee kochen, bis zum abends ins Bett gehen, vorher noch im Fitnessstudio gewesen sein und isolierte gleiche Bewegungen gemacht zu haben, fast nur Algorithmen, nicht wahr? Und fühlt sich dann natürlich entfremdet und nicht lebendig. Oder mein Beispiel in Bezug auf viele Frauen, die suchen Freiheit. Ja, ich sage es immer wieder. Also
jetzt kommt wieder
das Yoga-Beispiel, aber das ist halt so unglaublich auffällig, weil da ist ja wirklich jede Bewegung minutiös choreografiert und ich darf eigentlich gar nicht ausbrechen aus dem Algorithmus. Ich muss dem strikt auf eine Art religiöse Art folgen und keine eigene Lebendigkeit sollte dabei eigentlich stattfinden. Also ich mache mich eigentlich zur Yoga-Maschine, nicht wahr? In dem Moment. Es ist, also natürlich, man hat jetzt unendlich viele solcher Beispiele. Ich sage das nur deshalb da, weil ich gerade bei diesen Frauen auch immer merke, wie extrem die eigentlich eine Lösung suchen. In die Lebendigkeit hinein und im vermeintlichen sich lebendig machen, sich entlebendigen gleich wieder, weil sie weiter in die Algorithmen hineingehen und sich weiter technokratisieren. Und sagt deshalb wie eine Yoga-Maschine, weil am Ende des Tages, ich sehe es schon kommen, die Maschinen das für uns noch machen werden.
Wie Slavoj Žižek gesagt hat, du in der vorletzten oder letzten Folge auch schon sagt, dass der beschreibt das ja dann, ne? Dass die Maschinen irgendwann für uns Yoga machen, so nach dem Prinzip von Robert Faller interpassiv, dass das dann interpassiv abläuft. Ne? Also im Grunde genommen nicht wir die Dinge mehr tun, mehr interaktiv, sondern interpassiv. Irgendjemand anderes tut es stellvertretend dann für uns.
Genau, wir lassen tun.
Wir lassen tun.
Und dieses Tun lassen ist der Genuss, den man daran hat, sich das im Fantasyland vorzustellen, dass man das genau. denn täte. So wie man dem James Bond zuschaut und ihn tun lässt, der hat die Gefahren. Ich sitze schön auf dem Sofa dabei und mir passiert ja nichts. Ne? Mhm. Gleichzeitig aber auch, dass wir zum Beispiel tun lassen, indem wir genießen, dass ein anderer ist. Ne? Ach, was hast du denn gegessen? Zähl das mal, ja. Das heißt, wir können also auch Genuss im Fantasyland empfinden, ohne dass wir selbst handeln, nicht wahr? Ja. Und das ist natürlich letztlich eine technokratische Abwehr. Und zwar, was wehrt es denn ab? Die Technokratie wehrt die Lebendigkeit ab, den lebendigen Prozess, weil dieser lebendige Prozess eine große Bedrohung beinhaltet. Ja? Lebendigkeit bedeutet immer, ich weiß nicht, was passieren wird.
Unsicherheit. Ja? Das ist der Versuch, auch wieder Sicherheit zu erlangen.
Exakt. Ja. Ja. Und da gibt es ich habe ja lange Kampfdienst gemacht und ich bin mir da in großen Teilen sicher gewesen, dass man in diesen Abläufen, denen man da folgt, eben auch eine große Sicherheit empfindet, da kann gerade nichts anderes passieren. Ich weiß schon genau, was passieren wird, weil ich das so trainiert habe, dass ich das schon laufen lassen kann im Grunde.
Ne? Ja, ich habe auch lange unterrichtet und das, was viel, also über 10 Jahre unterrichtet. Und das, was viele gesagt haben, ist auch, dass sie diese Kata, also diese Formen so gerne machen, weil da muss man nicht nachdenken.
Ne? Richtig.
Ja. Da kann man wirklich, da kommt man gestresst so, ne, von der Arbeit, jeder will immer was von ihnen, dann kommst du so in den Kampfkunstunterricht oder da brauchst du nicht nachdenken, da ist jemand vorne, der dir sagt, was du machen sollst. Ja? Mhm. Und das ist ja auch bei Patientinnen und Patienten oft so, ne, also es gibt ja einmal so auch dieses Bedürfnis nach technokratischen Lösungen für sich selbst, aber natürlich auch dieses Bedürfnis nach technokratischen Lösungen für andere. Das heißt, ich kann versuchen, in diesem Stress, chronischen Bedrohungslage dann anderen das permanent aufzudrücken, du musst das so machen und das geht nur so. Ne? Das ist dann ja auch so dieses zwanghafte Verhalten. Aber ich höre das genau wie du, das wirst du auch ganz oft von Patientinnen und Patienten hören, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Dieses, geben Sie mir was mit, geben Sie mir irgendwas mit, was ich so machen kann, so einen Ablauf, den ich machen kann, Tipps, ne, Techniken, ich brauche Techniken. Und da ich ja auch lange verhaltenstherapeutisch gearbeitet habe, konnte ich das auch lange bedienen. Ne? Gibt man da so Arbeitsblätter mit und das beruhigt die Leute unheimlich, hat aber natürlich langfristig nicht immer so die Wirkung, ne, weil natürlich da auch die Symptome nur wieder.
Genau, und da kommen wir ja gleich zum dritten Punkt, ne, nämlich das Abgeben der Verantwortung. Ne?
Ja.
Ich gebe die Verantwortung ja jetzt nicht nur an diesen Algorithmus ab, sondern ich gebe den auch an jemanden ab, dem ich eine Expertise zuschreibe, weil ich ihn ja als Autorität sehe, so wie ich die Eltern als Autoritäten wahrgenommen habe, wenn sie mich denn so unterworfen haben, nicht wahr? Also ich suche den Fremddefinierer, ich nenne das gerne den großen Definierer, ja. Mhm. Der große Definierer, dem kann ich die Verantwortung geben und muss sie nicht selbst tragen. Und wodurch entsteht das? Nochmal, Top-Down-Hierarchien entstehen immer in Angstsituationen in unseren Affengruppen. Ja? Und insofern ist das eine angelegte Notwendigkeit. Ja? Nur sind wir halt, und nochmal, in der Regel eigentlich gar nicht bedroht, sondern leben in friedlichen Situationen meistenteils und suchen trotz alledem genau das. Deshalb suche ich halt in meinem Therapeuten dann gerne den Täter, der soll das dann für mich in irgendeiner Weise fixen, weil er ist der Definierer des Sinnfeldes, in dem ich dann leben möchte.
Das ist dann die Abwehrstrategie des Feudalismus.
Und das ist die Abwehrstrategie des Feudalismus. Bedrohungslagen erzeugen aufgrund ausgelöster Hilflosigkeitsgefühle Täter-Opfer-Konstruktionen. Jeder Reaktionstyp agiert seinen Handlungsspektren da entsprechend. Wir unterscheiden ja zwischen drei Reaktionstypen. Da kommen wir später auch nochmal zu, die dann entsprechend reagieren, entweder als Kämpfer oder als Flüchtende oder als Todsteller. Das kennt man aus der Biologie. Ne? Dann entstehen feudale Top-Down-Hierarchien und wir fühlen uns beruhigt.
Ja.
Da sind wir wieder genau bei diesem Punkt. Ne? Wir fühlen uns dann beruhigt und das erscheint uns in dem Moment als Lösung gegen die Angst.
Ja, und darum auch oft der Ruf nach dem starken Mann, wenn eine kollektive Bedrohungslage sozusagen gespürt wird, die ja nicht real sein muss. Ne?
Genau. Und da hätten wir ja dann die andere Macht. Die andere Macht wäre ja dann der Feind. Ne? Den brauche ich aber auch noch, um mich zu definieren. Ich brauche also sozusagen dann in meiner Fantasie die gute Macht. Das könnte der Therapeut sein oder irgendeine andere Art von Retterfigur. Mhm. Und ich brauche dann gleichzeitig auch noch den schwarzen bösen Mann. Ne? Da hat der Hans-Joachim Marz mal gesagt, das falsche Selbst braucht Feinde, die ihm helfen, das Unbehagen im eigenen Leben zu erklären und das Arrangement im falschen Leben zu verteidigen. Ja, das heißt also, die Probleme, die in mir inhärent sind, die möchte ich aber ja als nicht in mir wahrnehmen. Ich möchte, dass da draußen tatsächlich wirklich der Säbelzahntiger ist. Ne? Das heißt, ich muss da dann also jemanden suchen. Ich muss nicht nur den Retter suchen, sondern ich muss tatsächlich eben auch noch den Bösewicht finden.
Genau. Ja, den Bösewicht, der zuständig ist.
Genau.
Eine Suche nach Zuständigkeiten. Wer ist hierfür jetzt zuständig?
Genau.
Für diesen Zuständig.
Da gilt dann immer die Frage, welche Expertise haben Sie als Retter oder welche Expertise haben Sie als Bösewicht?
Genau.
Beides ist wichtig. Zeigen Sie mir die Expertise darin, dass Sie ein ausreichend guter Bösewicht sind, auf den ich meine Probleme projizieren kann. Und an den Retter gerichtet ist dann die Frage, zeigen Sie mir die Expertise dafür, dass Sie ein ausreichend guter Retter sind, der tatsächlich auch in der Lage ist, mich zu retten. Wo sind die Zertifikate dafür?
Ja. Genau, sind Sie überhaupt kompetent genug, um ein guter Bösewicht zu sein?
Ne? Exakt.
Haben Sie schon mal in einem Bond-Film mitgespielt? Das ist ja. Gilt ja immer als der ultimative Bösewicht. Ne? Das ist
sind Sie Dr. No?
Genau, mehr Experte kann man nicht sein als Bond-Bösewicht. Da sind wir dann wieder bei dieser Figur des Bond. Ja, also ich glaube, das ist auch schon relativ deutlich geworden, ne, was dann im Feudalismus passiert, eben diese Top-Down-Hierarchien, diese Strukturen von Untergebenen und Übergeordnetem, von Retter und Opfer oder Held oder Opfer werden dann aufgemacht. Und entweder man sucht dann eben nach diesen Strukturen, wer rettet mich hier, oder man schwingt sich eben selbst als ein solcher auf. Und glaubt sozusagen, das Heil verbreiten zu können und zu wissen, wie es ist. Wobei da auch nochmal natürlich wichtig ist, dass das in echten Notfallsituationen ja sinnvoll sein kann. Ne? Also ja, das ist immer ganz, ganz wichtig, nicht zu sagen, dass das alles Strukturen sind, die sinnlos sind oder auch, die man komplett abschaffen sollte, sondern dass das Strukturen sind, die in bestimmten Zusammenhängen absolut sinnvoll sind. Nur eben nicht in dieser Chronifizierung. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, klarzumachen, dass diese Abwehrstrategien überhaupt in der Normalbevölkerung oder in der Großbevölkerung zu finden sind, weil es eben diese chronischen Bedrohungslagen gibt oder die empfunden werden. Na, die gibt es ja nicht überall, sondern die werden vor allen Dingen empfunden.
Ja, die gab es realiter in der Kindheit oft, ne? Wenn ich beispielsweise Eltern gehabt habe, die mich ständig in meinem Selbstsein bedroht haben, weil sie mich fremd definiert haben, weil sie von mir eine bestimmte Schauspielrolle erwartet haben, bestimmte funktionale Anpassungen erwartet haben, die gar nicht mir selbst entsprochen haben und so, dass ich mich selbst so korrumpieren musste. Das bedeutet also, ich habe eigentlich eine existenzielle Bedrohungslage meines Selbst empfunden, ne? Das kann auch körperlich natürlich sein, aber der körperliche Aspekt ist hier gar nicht so relevant, den wir aus der schwarzen Pädagogik da noch kennen. Das heute erleben die meisten Leute eher gar nicht mehr so oft körperliche Bedrohungslagen, den schlagenden Vater, den gibt es weniger.
Das gibt es auch,
immer noch,
ne, es ist nicht mehr so.
Aber das ist nicht der relevante Punkt. Und die wirkliche Erkenntnis, warum bin ich bedroht, die liegt eben darin, dass man da wirklich sehen muss, dass die Fremddefinition von mir, wenn ich denn da geboren worden bin, also das Erpressen sozusagen einer Identifikation mit den anderen statt dem Aufbau einer eigenen Identität, das stellt das Problem dar. Und das ist eine Bedrohung, die wirklich als Kind massiv ist. Als Erwachsener ist die gar nicht mehr massiv, aber wir kommen darüber nicht hinweg, sozusagen, weißt du?
Ja, ja, wir bleiben das innere Kind.
Ja, exakt. Wir bleiben dieses innere Kind und versuchen das immer wieder zu reinszenieren, diesen Konflikt, um ihn zu lösen, bleiben aber im Grunde damit in einer rituellen Aufführung. Denn es ist darüber nicht lösbar. Es ist nur lösbar, indem ich aus der Illusion des Kindes heraustrete und mir gewahr werde, dass ich gerade ein erwachsener Mann bin, der die Verantwortung für sich übernehmen muss, um da heraustreten zu können, weil dann, wenn ich mehr Mut als Angst habe, weil ich verstanden habe, dass ich kein Kind mehr bin, sondern ein erwachsener Mann, dann kann ich überprüfen, ob hinter meiner Angst eine tatsächliche Gefahr noch steht. Und wenn ich dann erkenne, dass sie da nicht mehr ist, dann kann ich das korrigieren. Erst dann. Ansonsten bleibe ich in der ständigen rituellen Aufführung des immer gleichen Problems.
Ja, genau. Ja, dann kommen wir jetzt ja zu einer sehr interessanten Abwehrstrategie, nämlich dem Hygienismus. Das klingt so nach Sagrotan, aber es geht ja auch da um einen Prozess des Trennens, der Segregation. Ne? Also auch da um einen Prozess des Spaltens in Innen und Außen, in Gut und Schlecht. Sag doch da nochmal was zum Hygienismus als Abwehrstrategie.
Also das ist ja erst einmal, worum es da geht, eine Abgrenzung, die erzeugt wird, nicht wahr? Ich grenze mich ab zu dem, was ich als Bedrohung wahrnehme, möglichst. Da versuche ich also, eine Abgrenzung zu schaffen, um mich vor der Bedrohung zu schützen. Alles kann dann potenziell bedrohlich sein für mich, weil ich ja in einer, wir nennen das auch Free-Floating Anxiety, ne? Also in einer Angst.
Frei flottierenden Angst
lebe, bei der ich überhaupt gar nicht mehr genau weiß, wo sind denn die Ausgangspunkte dieser Angst? Wo wären denn die Gefahren? Es ist meine eigene Innenwelt im Fantasyland der negativistischen Seite, ist nämlich voller Hologramm-Säbelzahntiger. Die schleichen da rum und ich weiß nie, wo sind die wirklich. Das heißt also, ich weiß im Grunde eigentlich gar nicht, warum ich immer wieder diesen Stress innerlich erzeuge. Und es kann potenziell alles sein. Und wenn das potenziell alles sein kann, dann kann ich halt ständig auch meine Ängste auf irgendetwas projizieren. Und da ich kein konsistentes Ich-Modell entwickelt habe, weil ich eben meine Identität nicht gut entwickeln konnte, weil ich ja ständig in der Identifikation war. Ne? Das bedeutet also, dass diese Entwicklungsprozesse zu einem konsistenten Ich-Modell innerlich gar nicht ausreichend stattgefunden haben, habe ich sozusagen eine Ich-Schwäche erlitten. Und diese Ich-Schwäche bedeutet, mein Immunsystem, mein psychisches Immunsystem ist nicht gut aufgestellt. Ich weiß gar nicht, wo ist die Grenze zwischen ich und den anderen und ich und Welt, ich und du. Da, weil ich diese Grenze nicht gut wahrnehme, muss ich sozusagen ständig hygienistisch auch immer wieder überreagieren. Das heißt, je mehr Ich-Schwäche ich erlebe, umso stärker reagiere ich hygienistisch auf potenziell alles. Das kann der jeweilig andere sein, weil er anders ist, weil er eine andere Meinung hat. So, da sind wir wieder bei der Erzeugung von Krieg. Tatsächlich, ich halte die Meinung des anderen dann nicht aus. Ich halte das Anderssein des anderen dann nicht aus. Ich halte das Anderssein allen Lebendigen unter Umständen nicht aus. Das finden wir also jetzt wieder in allen möglichen Situationen. Weil man merkt ja schon, das kann jetzt alles Mögliche betreffen. Das kann also den Rassismus betreffen. Das kann aber auch die Hypochondrie erzeugen, mit der ich tatsächlich sozusagen in jedem lebendigen Prozess ein Krankheitsagens wahrnehme.
Kann auch der Putz- und Waschzwang sein.
Exakt. Es können die psychogen bedingten Allergien sein, wo wir festgestellt haben, dass es einen ganz starken Aspekt hat, der psychogen ist bei den Allergien. Das habe ich vor 30 Jahren Jahren ja schon mal vermutet, also es vermutet ja auch der Volksweisheit sozusagen, ne, dass man allergisch auf etwas reagiert, meint ja auch, dass man etwas nicht mag beispielsweise. Mhm. Und da habe ich vor 30 Jahren schon begonnen, die Leute mal einfach so zu behandeln, als hätten sie eine Angst vor den Pollen oder welchem allergieauslösenden Stoff auch immer. Und tatsächlich in vielen Fällen ist dann plötzlich die Allergie weg, ja, gewesen. Mhm. Und das habe ich heute auch noch ganz interessant. Ne? Das können aber auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten sein. Das kann aber auch zu diesen Kollusionen, den narzisstischen Kollusionen führen, also dass man sich zusammenschließt mit einem Partner gegen die Welt.
Ne? Genau, gegen den Rest der Welt. Ne? Das ist, was die zusammenhält.
Exakt. Ja. Eine, wie der Erich Fromm das nannte, Ménage à deux gegen die Welt, nicht wahr? Mhm.
Das findet sich recht häufig bei Paaren, das ist nicht selten, ne? Die sich wirklich richtig gegenseitig zerstören in ihrem Verhalten, aber ganz stark zusammengehalten werden durch dieses Gefühl, aber wir verstehen uns trotzdem noch auf einer Ebene, wo wir das Gefühl haben, wir verbünden uns gegen den Rest der Welt, ne? Da sage ich immer zu meinen Patienten, da haben sie schlechte Karten. Also sie gegen den Rest der Welt.
Das ist schwierig bei über 8 Milliarden Weltbevölkerung.
Ist schwieriges, ja, und dem Rest drumherum noch, ne?
Und Welt, dem anderen lebendigen, nicht wahr?
Ja. Genau. Und das führt ja aber auch, so wie du es eben so schön gesagt hast, zu diese frei flottierende Angst, wo du ja auch gesagt hast, und das kann alles sein. Also der Gegner, die Gefahr kann alles sein, führt ja dann auch zu solchen bizarren Phänomenen, die wir ja auch in der Praxis immer wieder finden, dass die Leute wirklich Menschen Angst vor, also Phobien vor Dingen entwickeln, wie Knöpfen, ne? Oder, also ich hatte auch mal eine Frau, die hatte eine Knopfphobie, was grundsätzlich gar nicht mal so selten ist, obwohl das so seltsam klingt. Ne, ja. Die wirklich immer ganz starke Anspannung gekommen ist, wenn sie so Knöpfe von einer bestimmten Größe gesehen hat. Ich hatte auch noch jemanden, der hatte eine Chinesenphobie, das war dann eher ungünstig, also für die Leute, die jetzt nur zuhören, ich bin Halbchinesin, also für die Hörerinnen und Hörer, das war dann sozusagen eine Konfrontation. Aber das kann dann eben alles sein und das kann dann auch zu bizarren Phänomenen führen, die von außen erstmal überhaupt nicht verständlich sind, aber wenn man aus diesem Modell heraus denkt, dann wieder verständlich wird. Ja, weil du exakt, kannst diese Angst halt auf alles projizieren.
Ja, wenn du verstehst, dass dann dahinter eine Ich-Schwäche steckt, nicht wahr? Ne? Versteht
dann
man das?
Dann wird es plausibel.
Und gerade bei den Ängsten, da hat man ja wirklich die erstaunlichsten Fälle, ne, in den Jahren der Praxis. Ne? Eine Frau, die hatte vor Taubenangst, die ging 10 Jahre nicht aus dem Haus, ne? Hatte ich mal. Ich hatte mal einen Architekten, der hatte Angst, ihm fallen die Häuser auf den Kopf. Der musste immer eine Basecap tragen, weil er dann den Eindruck hatte, er sei geschützt. Ne? Die Apothekerin, die Angst hatte, ihr Auto anzufassen, weil sie glaubte, sie könne sich mit Tollwut infizieren, die dann immer nur Handschuhe trug. Alles natürlich Leute, die intellektuell völlig in der Lage waren zu verstehen, dass das großer Quatsch war. Ne? Ja. Aber die können aufgrund ihrer seelischen Ich-Schwäche das nicht bewältigen dann. Die werden zerfressen von den Ängsten.
Und die wissen immer, dass das unvernünftig ist. Ne? Also dass das nicht real ist, das wissen die. Also mit dem Verstand,
in Deutschland,
der funktioniert.
In Deutschland gibt es nicht mal mehr Tollwut. Ne? Das wusste die Apothekerin selbstverständlich auch.
Ja, ja.
Und ja, man gut, kann sich nicht infizieren, indem man das Auto anfasst. Aber das ist alles Unsinn. Ja,
ja, jetzt gibt es ja viele Ängste auch, dass die Leute sich mit Corona anstecken und so. Da entstehen ja dann auch neue Ängste. Damals bei HIV war das ja auch ganz, ganz virulent. Ne? Da hatten hatten wir Phobien. Ganz viele Menschen, die Phobie hatten, sich über irgendwie ein Buch anfassen, mit HIV anzustecken oder so. Also das kann wirklich alles sein. Weil die Gefahr lauert ja überall dann, wenn ich nicht weiß, wo kommt das eigentlich her.
Man versteht es erst dann, wenn man die Ich-Schwäche realisiert, nicht wahr?
Genau.
Dass das psychische Immunsystem sich nicht als kompetent wahrnimmt.
Ja, genau.
Deshalb dann muss eine Überreaktion entstehen, nicht wahr? Ja.
Dann wird es nämlich deutlich. Ne? Ansonsten bleibt es eben nur ein bizarres Phänomen, aber wenn man das aus dem Blickwinkel her sieht, ist das dann absolut nachvollziehbar, wie sowas entstehen kann.
Ja. Und damit kommen wir dann zum fünften Punkt.
Genau.
Nämlich der fünften Abwehrstrategie, nicht wahr?
Ja. Die ergibt sich
daraus von alleine, ne? Genau. Ja. Das Observieren der Welt, des Lebendigen. Ja, ich observiere das Lebendige, weil ich ständig misstrauisch bin. Und das bedeutet also, dass meine Aufmerksamkeit konstant auf alle lebendigen Prozesse gerichtet sind. Und dann kann man nämlich den Schluss ziehen, des Beobachters, der da entsteht, und des sich ins Glas setzen. Entsteht aus dem Versuch, über die Kontrolle der Welt da draußen die Ängste zu bewältigen. Das referiert natürlich einfach nur darauf, dass ich keine Kontrolle über mein eigenes psychisches Modell mehr empfinde und deshalb versuche, die Welt da draußen zu kontrollieren und zu observieren. Durch den Diebstahl von Aufmerksamkeit und Deutung in der Kindheit entsteht ein Kontrollverlust des inneren psychischen Weltmodells. Die so entstandene Angst soll durch eine übermäßige Beobachtung und Manipulation der äußeren Welt bewältigt werden. Da findet sich in Familien gerne, da haben wir gestern auch schon mal kurz drüber geredet, die Mutter als Figur der Überwachung, die ich schon seit 30 Jahren die Hütehundmutter nenne.
Ja.
Weil sie nämlich den Eindruck hat, nur dadurch, dass sie die anderen ständig überwacht und im Griff hält, dass sie dann die anderen ein gelingendes Leben erst leben können. Also wie der Hütehund, der ständig überprüft, wo sind die Schafe. Ja. Das wäre ein Beispiel für diese Überwachung. Aber natürlich auch die Überwachung in unserer Gesellschaft, die immer stärker wird. Ne? Schau mal, war es gerade auch, glaube ich, in Belgien. Ne? Das wird in den anderen Staaten.
In Holland war es schlimmer.
In Holland war es schlimmer.
In Belgien ging das noch.
Auffällig, wie intensiv die Überwachung sozusagen des Staates ist. Du kannst in die belgischen Großstädte nicht mehr reinfahren, ohne registriert zu werden. Die Kameras, hinter denen stecken Programme, die jedes Nummernschild analysieren und dann den Wagentyp wissen. Da geht es natürlich vordergründig erst einmal darum, ja, wir haben jetzt Umweltzonen, dann darfst du mit bestimmten Autos da nicht mehr reinfahren. Und wenn du das denn tust, dann kriegst du da gleich Post und eine Strafe. Ja, diese Umweltzonen werden mittlerweile mit Kameras überwacht, sodass jede Bewegung im Grunde da aufgezeichnet wird. Ein Autohändler hat mir das letztens erklärt in Bezug auf den, ich bin kein Autofanatiker, ich glaube Golf 8, wenn er den Schlüssel des Kunden hat, dann kann er genau sagen, wo, mit wie viel Personen er wann war. Das Auto selbst ist schon eine Überwachungsmaschine, ja, für also, wo wir da hingucken, sehen wir ständig Überwachungsprozesse. Ne?
Ich kann mein Auto auch immer überwachen. Also die Funktion hat mein Auto sogar tatsächlich. Und auch in der Ferienwohnung, da kamen wir nur rein mit so einem digitalen Schloss. Und das hat nicht funktioniert. Dann habe ich dabei diese Organisation angerufen. Die wussten auch gleich, ach, sie hatten das und das Modell, hat versucht, sich einzuloggen um so und so viel Uhr. Und das Modell des Handys hat versucht, sich einzuloggen. Ne? Also, dass da auch wirklich alle Informationen sind, wann man kommt, wann man geht, welches Handy und wer sich da gerade eingeloggt hat in dem Schloss. Oder auch mit dem Bus fahren, dass man da nicht mehr mit, in Holland, dass wenn man da Bus fährt, jeder seine eigene Bankkarte da abscannen muss und nicht zwei oder drei Passagiere auf eine Bankkarte fahren können zum Beispiel. Man kann nicht mehr bar bezahlen, sondern dass auch immer klar ist und genau klar ist, wer jetzt gerade den Bus betritt und man muss auch wieder damit auslocken und wann man wieder aus dem Bus rausgeht. Ne?
Also da merkt man dieses massive Bedürfnis, ne? Dass den Einzelnen beginnt, sozusagen durch Kontrolle der Welt die eigenen Hilflosigkeitsgefühle in den Griff zu kriegen, nicht wahr?
Sicherheit, zur Erhöhung der Sicherheit.
Ne? Exakt. Deshalb kann das doch immer so argumentiert werden, dass das ja wichtig sei. Ne? Und dann stimmen die Leute auch dazu. Ja? Dann fühlen sich gleich wieder auch mal ein bisschen unwohl. Ich war auch jetzt letztlich in Holland, hatte ein Haus gemietet und bin dann zurück und hab denen zurückgemeldet, ja, dass die Heizung, die würde nicht funktionieren. Guckten die tatsächlich in den Computer und meinten, ach ja, nee, da muss aber was an der Anlage sein, weil ich hatte die auf 20 Grad gestellt. Das haben die, also das ist irre, welche Ausmaße das hat. Ich als aus der älteren Generation kommend bin da schon oft sehr verwundert, jüngere ja nicht. Aber wie gut sich das auch argumentieren lässt, ist ja erstaunlich. Ne?
Bequemlichkeit und Sicherheit, ne? Das sind die beiden.
Durch den Komfort, genau.
Genau, Komfort und Sicherheit sind die beiden großen Argumente. Und jetzt musst du mir mal helfen, wer dieses Zitat gebracht hat. Das Bedürfnis nach Sicherheit und Unsicherheit sind ein und dieselbe Sache. Ja. Also das Bedürfnis nach Sicherheit und Unsicherheit sind ein und dieselbe Sache. Warum sollte ich ein Bedürfnis nach Sicherheit haben, wenn ich mich nicht unsicher fühle? Dann empfinde ich dieses Bedürfnis nach Sicherheit gar nicht. Ja. Oder das Streben nach Sicherheit, das Suchen nach Sicherheit und Unsicherheit sind eigentlich das Gleiche. Ne?
Da bin ich mir gerade nicht sicher, könnte ja Alan Watts gewesen sein?
Könnte Alan Watts gewesen sein, ne? Aber ich bin mir da auch nicht sicher, aber ich fand dieses Zitat einfach sehr gut, weil es genau beschreibt, worum es eigentlich geht, ne? Warum sollte bei mir das Argument permanenter Sicherheit greifen, wenn ich nicht grundsätzlich verunsichert bin? Ja. Also, ja. Wenn ich gehe, ich bin ja sehr oft auch im Wald unterwegs, alleine, ne, auch sogar manchmal ohne meinen Hund. Und da fühle ich mich nie unsicher. Ja. Ich wüsste nicht, warum ich mich im Wald unsicher fühlen sollte. Und trotzdem werde ich ganz, ganz oft gefragt, ob ich da nicht Angst habe. Also, dass dieses Gefühl der Unsicherheit im Wald gegenüber ja sehr groß ist bei vielen Menschen. Und die sich dann natürlich, da natürlich dann auch das Bedürfnis der Sicherheit da ist, dann trägt man halt orangefarbene Warnwesten und einen Helm oder geht dann nur in großen Gruppen.
Ja, ja, weil die Erkenntnis eigentlich ist, dass Misstrauen zur Welt die grundsätzliche Wahrnehmung, die Basiswahrnehmung geworden ist, nicht wahr? Das heißt, wir nehmen diese Angst sozusagen potenziell überall hin mit und fühlen uns auch dann, wenn die anderen uns nicht sozusagen beobachten können, der Wald. Ne? Mhm. Ich sitze im Glas, ohne dass die anderen da sind, beobachte mich aber selbst in dieser Situation, das macht umso mehr Angst. Mhm. Deshalb sind diese einsamen Orte für Menschen so ein großes Problem. Ja. Ich fühle mich in dem Moment halt, also es gibt diese beiden Versionen, die dafür sorgen, dass ich mich noch gut fühle, also die einigermaßen gut fühle, wenn ich diesen God's View habe bei einem Bildschirm, ja, wo ich merke, ich bin nicht beteiligt, also bin ich auch nicht gefährdet, ne? Oder wenn ich in einer Situation bin, die mich zwar auch stresst, aber die anderen sind noch da. Ja. Und der Worst Case ist im Grunde die Erfüllung dessen, was ich sowieso wahrnehme, dass ich nämlich eigentlich unverbunden mit der Welt bin und einsam und isoliert. Wenn ich das gewahr werde, weil ich tatsächlich um mich herum keine Menschen sehe, dann wird normalerweise der maximale Stress eigentlich bei den Leuten aus.
Ja, das sagen auch ganz viele, ne? Dass die von meinen Patientinnen und Patienten, dass die dann auch, dass das gar nicht geht. Das sagen ganz viele, das geht gar nicht. Wenn ich so ganz alleine bin.
Okay, ja. Ich würde noch gerne ein bisschen dazu sagen, ob denn jetzt Angst die Seele auf ist.
Genau, jawohl, das wollte ich nämlich auch gerade
also
sagen.
Also es zitiert ja, das werden die Älteren noch wissen, einen Film von Rainer Werner Fassbinder.
Genau. Angst dessen Seele
mit
auf.
Brigitte Mira und Fassbinders damaligem Freund, der tunesisch-marokkanischer Mensch war übrigens. Und der in gebrochenem Deutsch in dem Film sagt, Brigitte Mira als Deutsche, die sehr angefeindet wurde, dass sie mit einem Nordafrikaner zusammen ist in dem Film, ne, hat halt extrem viel Angst. Und dann sagt er ein afrikanisches Sprichwort, Angst essen Seele auf. Damit meint er, es verzehrt im Grunde die eigene psychische Struktur. Ja. Ja, und da wollte ich noch drauf hinaus, was das denn tatsächlich sozusagen mit uns macht. Wir haben da ja so ein bisschen schon drüber geredet. Es gibt also sozusagen Abwehrmechanismen, die wir haben. Es gibt diese Dissoziation, das Zurückfahren der Emotionen, der Gefühlswelt finden wir da gleich wieder. Ich erzähl das mal einfach so ein bisschen runter, was dieser chronifizierte Schockzustand im Vergleich zu einem Normalzustand im Frieden mit uns denn so macht. Im Normalzustand sind wir in der Lage zu höherem Denken. Wir können komplex, wir können sozusagen kybernetisch und konstruktiv und kreativ denken. Das findet aber bei dem Notlagenzustand eigentlich nicht statt. Der muss da machen wir uns selbst unterkomplex, sinnlich. Das bedeutet, hier denken wir in linearen Schemata und da sind archaische Muster des Schwarz-Weiß-Denkens immer aktiviert. Das ist vielleicht erstmal ganz wichtig. Das heißt also, unser psychisches Modell wird in ein 2D-Modell verwandelt. Ja, das heißt also, im Grunde kann man da ganz klar schon diesem afrikanischen Sprichwort zustimmen, das eigene seelische Modell wird
verstümmelt.
Das wird verstümmelt, es wird zu einer Witzfigur, Verhältnis zu dem, was es eigentlich tatsächlich ist, gemacht. Ja? Das ist dramatisch. Es wird tatsächlich eben von einem mehrdimensionalen psychischen Modell runtergebrochen in ein zweidimensionales Modell. Ne? Das ist ja schon irre im Grunde, ja, wenn man das versteht. Das heißt auch, dass unsere Sinne, die im Grunde, und das muss man jetzt vielleicht mal eben kurz mal ein bisschen nochmal ansprechen. Ich glaube, dass tatsächlich der eigentliche Denkprozess ein sinnlicher ist. Sinnlich im Sinne von, wir benutzen zur Erstellung des eigenen psychischen Modells in uns alle 5 Sinne, weil das sind die Sinne, die wir eben, mit denen wir auch versuchen, die Wirklichkeit der ersten Ordnung zu explorieren. Diese Sinne nehmen wir eben auch, um das innere psychische Modell zu erzeugen. So, Bedrohungslage heißt aber, diese Sinne, die werden von uns deutlich zurückgefahren. Das ist alles nicht mehr so wichtig. Ich versuche nur noch in einer Kennung in Schwarz-Weiß-Mustern im Grunde eigentlich auch wahrzunehmen. Das heißt, meine Gefühle werden in der Regel gleich deutlich zurückgefahren. Alle anderen Sinne werden je nachdem auch noch deutlich beschädigt. Das heißt, ein ganzheitlicher Denkprozess ist gar nicht mehr möglich. Und dann kommt etwas, was uns in vielen Jahren in der Kindheit antrainiert worden ist, nämlich Wortsprache. Das muss man sich ja mal überlegen. Das ist ja etwas, was ich über viele, viele Jahre mühsam gelernt habe. Wortsprache wird in inneren Stimmen repräsentiert, also in einem auditiven Prozess. Mit dieser Wortsprache spreche ich auf mich ein. Und in dieser chronischen Lage versuche ich also jetzt ständig alles zu definieren, was diese angstbesetzte Situation ausmacht, um Kontrolle zu haben über diese Situation vermeintlich. Ich definiere alles mit dieser Wortsprache tot, könnte man sagen, um meine Angst zu
bewältigen. Ich quatsche über alles drüber. Ich quatsche über alle Empfindungen drüber.
Die ganze Zeit. Mhm. Und das ist ja auch genau das, was diese gestressten Menschen auch ständig wahrnehmen. Sie reden auf sich ein, 24/7 und finden gar kein Ende mehr. Das ist ja eins der meist geäußerten Symptome in der Praxis überhaupt. Ja. Und das resultiert aus dieser massiven Beschädigung des psychischen Modells, weil die Sinne nämlich so weit zurückgefahren worden sind, dass ich nicht mehr zu einem ganzheitlichen Denkprozess befähigt bin. Also versuche ich mit dieser Wortsprache sozusagen alles tot zu definieren.
Ja, genau. Und das zeigt sich auch in der Praxis, ne, wenn zum Beispiel so eine Frage stellt, und das wirst die Erfahrung wirst du genauso machen, wie, ja, wo spüren Sie das denn im Körper? Wo haben Sie da ein Gefühl im Körper? Dann kommt oft so, ja, also ich möchte jetzt am liebsten das und das machen und jetzt möchte ich gerne dahin gehen und da, ne, oder das. Und dann kommen irgendwelche Erklärungen, ein Wust von Erklärungen kommt. Und dann stelle ich nochmal die Frage, ja, spüren Sie mal einfach in Ihren Körper rein, wo spüren Sie das denn? Wo ist denn da eine Empfindung? Dass das ganz, ganz, ganz schwierig ist für ganz viele Menschen, überhaupt da erstmal in eine Empfindung reinzukommen und nicht gleich sofort 1000 Erklärungen loszuschießen, was dann da jetzt gerade verpassiert und was einem da jetzt durch den Kopf geht und wie man sich das erklärt und ich glaube, ich fühle mich deswegen so und so weiter. Ne? Das spiegelt das sehr, sehr gut wider. Ja, dieses Drüberquatschen über alles.
Ständiges, reportagenhaftes mit sich selbst umgehen, ja. Man wird zum Narrateur seines eigenen Lebens.
Reportagenhaft ist sehr schön.
Man erzählt sich also ständig eigentlich eine Helden- und Leidensgeschichte des vermeintlichen Ich aus einer Fremdperspektive sogar noch heraus. Dieses wortsprechende Ding in uns, ja, dass da irgendwie, als sei es eine eigene Entität entstanden ist, das generiert in uns auch tatsächlich den Eindruck, das sei das Ich. Nicht wahr? Das ist ja auch ganz spannend. Ne? Ich bin das Denken, also dieses Sprachdenken ist, was dann in der Illusion erzeugt wird. Ne?
Da hatten wir ja in der dritten Folge ganz auch schon mal drauf referiert, ne? Dass dann auch so in Bezug auf diese Technokratie-Lords, dass die dann glauben, dass das sind sie auch. Ne? Das ist das, was da in der Stirn so gefühlt wird, wie so ein kleines Männchen, was man dann auch eigentlich rausnehmen und irgendwo anders hin implantieren könnte. Ja. Und das geht eben nur, wenn man entsinnlicht das wahrnimmt. Ja. Denn in dieser Sinnlichkeit nimmt man eben nicht nur die ganze Zeit dieses Gelabere da oben wahr, sondern da kommen ganz viele andere Eindrücke, die mit diesem Gelabere erstmal gar nicht viel zu tun haben.
Ne? Exakt. Dann plötzlich realisiere ich, dass ich doch nicht dieses Männchen da oben bin, das die ganze Zeit quatscht, ne? Sondern tatsächlich
ein verbundenes Wesen.
Ein verbundenes Wesen, ein relativ komplexes, von mir bewusst gar nicht erfassbares Wesen, einem lebendigen Prozess, dem ich vertrauen muss, nicht wahr? Dieses kleine quatschende Männchen da oben ist halt tatsächlich ein konstant misstrauendes, destruktives Wesen, ne, nicht wahr? Und da kommen wir dann auch wieder zu diesen Fragmentierungen. Ne? Das ist nämlich auch ein Fragment. Und ne, deshalb muss ich da nochmal sagen, wie wichtig es ist zu verstehen, dass wir nicht aus Fragmenten bestehen sollten. Weil das ist das Ergebnis der Angst. Die Angst, die frisst unser psychisches Modell auf und fragmentiert, teilt, zerteilt alles in uns. Wir zerteilen uns selbst dadurch immer mehr. Und dann fehlt uns der Kontext. Wir haben keine Kohärenz mehr in uns auch. Wir haben die Kohärenz nicht mehr zu den Bindungsfiguren erst einmal. Da ist die Kohärenz schon weg. Die Kohärenz ist dann zur Welt weg. Hinterher, weil ich durch Angst isoliert bin und die Kohärenz ist auch in mir dann nicht mehr da. Alle Teile schweben irgendwie scheinbar ohne Verbindung im Raum.
Ne? Ja, man ist also in sich selbst verloren. Das ist also ja auch ein ganz komischer Zustand.
Ja, exakt. Ne? Also merkt man ja, dass wir die Frage beantworten können. Ne? Ja, Angst ist die Seele auf. Ja.
Genau.
Vielleicht noch etwas zu Möglichkeiten, wie ich dann überhaupt noch reagieren kann. Wir sind schon relativ lange im Gespräch. Also,
ja, aber das ist dann halt so, ne?
Okay. Ich habe dann nur noch die Möglichkeit, mit den biologischen Reaktionsmustern, Stressreaktionsmustern zu reagieren. Das heißt, ich bin auch in meiner Agentivität, in meinen Handlungsmöglichkeiten komplett eingeschränkt. Das heißt, wie kann ich dann noch reagieren? Ich kann entweder mit Kampf reagieren. Das ist eigentlich eine psychotische Reaktion. Ich versuche im Grunde die Welt zu definieren. Da sind wir wieder bei dem großen Definierer. Der große Definierer ist eigentlich einer, der psychotisch auf Angst reagiert mit Kampf, der psychotisch jetzt nicht im klinischen Sinne, sondern in der Reaktions-, im Reaktionssinne gemeint. Der sagt eigentlich, die ganze Welt ist feindlich, deshalb ist das ganze Leben Kampf und ich muss das bewältigen. Ich ziehe da heraus in den Kampf und ich werde den Drachen für euch töten. Ja, vor den Mauern der Stadt. Das ist die eine Reaktionsmöglichkeit. Dann haben wir eine zweite, die da grundangelegt ist und das scheint auch so zu sein, dass das im Einzelnen wirklich grundangelegt ist, individuell. Er hätte die Möglichkeit, externalisierend zu reagieren. Ne? An meiner Situation sind äußere Faktoren schuld. Ich vermeide, diesen zu begegnen. Das wäre dann der Flüchtende.
Genau.
Und dann hätten wir noch eine dritte Möglichkeit. Und damit sind die Möglichkeiten ausgeschöpft. Deshalb haben wir so einen, wie habe ich das mal einmal genannt in einem Vortrag, Mord an der Vielfalt. Die Ambiguität unserer Gesellschaft geht immer weiter zugrunde, was man hervorragend in Amerika sieht. Es ist kaum noch Ambiguität da. Die Vielfalt ist weg. Die dritte Reaktionsmöglichkeit ist eine internalisierende Reaktion. Da sage ich, ne, ich bin eh an allem schuld, ne, und ich bin nicht okay und deshalb tue ich eigentlich möglichst nichts. Ich stelle mich tot, ich kann gar nicht selbst handeln. Ich verbringe mein Leben am besten vor dem Bildschirm und agiere gar nicht mehr. Ja. Mhm. Das wäre in der Maximalausführung sozusagen die Reaktion. Und jetzt findet man in unserer Kultur im Grunde eigentlich eine Mischung aus diesen drei Möglichkeiten nur noch. Die freien Handlungsmöglichkeiten, da, wo ich im Grunde potenziell alles kann an Handlungsmöglichkeiten, die ist weg. Das bedeutet auch, Menschen werden immer mehr zu Karikaturen ihrer selbst, weil die gar nicht mehr frei in der Lage sind zu reagieren. Du weißt schon vorher, wie der reagiert, ja? Der andere. Wenn du merkst, er hat eine chronifizierte Angst in sich und du weißt, von welchem Reaktionstypus er ist, wenn du das in der Kommunikation mit ihm nach einer Weile rausgefunden hast, dann weißt du auch genau, wie er reagieren wird, weil er gar nicht mehr handlungsfrei ist. Die Möglichkeiten der freien Agentivität sind dann weg.
Ja. Ja. Und das sind ja auch die drei großen Störungsfelder, also Problemfelder, die wir in der Praxis finden. Entweder Depression, Angst, Zwang oder eben so Persönlichkeitsproblematiken, ja? Wo dann auch so Eifersucht, Überwachung oder was auch da ist. Obwohl diese Persönlichkeitsproblematiken in ihrer schweren Ausführung ja gar nicht so sehr in unseren Praxen anwesend sind meistens. Gut. Ja, aber damit haben wir es für heute ja eigentlich sehr gut umrissen, ne?
Ja, das denke ich auch. Und dann werden wir uns im nächsten Gespräch dann eben unter dem Titel Erziehung oder Beziehung noch einmal um den Beginn dieser Strukturen kümmern. Wie ist unser Umgang mit jungen Menschen? Und wie ist das Erleben der jungen Menschen und was resultiert in unserer Gegenseitigkeit daraus? Das, glaube ich, wäre dann das Spannende. Da können wir nämlich hervorragend überleiten dann und das noch einmal gut erklären.
Genau, und vielleicht auch noch mal einen Blick in die Bindungsstrategien werfen.
Ja. Und vor allen Dingen ist das ja auch eine Sache, die halt ganz stark die Leute triggert. Immer wenn es um Elternschaft geht, dann springt gleich ein Schuldgefühl in den Leuten an, nicht wahr? Weil wir eigentlich ja eins gar nicht mehr machen müssen wollen. Alle Leute in unserer Kultur sind sich mehr oder minder auf irgendeine Art und Weise dessen bewusst, dass hier irgendetwas nicht stimmt und etwas nicht weitergegeben werden sollte. Und gerade junge Eltern sind eben exakt auf der Suche, wie können sie vermeiden, das weiterzugeben, worunter sie selbst leiden, nicht wahr?
Ja.
Und das ist ein riesiges Thema.
Das ist ein riesiges Thema. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz viel Thema auch. Ne, auch in unserer Praxis, aber auch so in dem anderen Umfeld, in dem wir uns so bewegen, ne, überall. Darum wird das sicher sehr spannend. Und ich freue mich auch schon sehr auf unser nächstes Gespräch und bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, was mir auch diesmal wieder viel Spaß und Freude gemacht hat, Oliver.
Ich danke dir, Mary.
Ich danke dir.
War toll.
Ja.
Ciao.
Und ciao.
Das war ein Gespräch über Erfahrung. Und wie immer gilt es, die Wahrheit von der Unwahrheit zu unterscheiden. Musik